Und das kann, glaube ich, am besten der Christian Alt machen.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Nachdem du passiv-aggressiv einfach nur so ein Joa in den Chat gegrunzt hast, auf diesen Vorschlag.
Hast du, Manu, alles verstanden?
Nee, aber ich hab schon abgeschaltet, als er ganz am Anfang gesagt hat, es ist wie Pokémon. Also von daher.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Wer hat den Gürtel, wo wir die Spiele aus dem Januar antreten lassen gegen den aktuellen Gürtelträger. Bei mir im Internet sind Manuel Fritsch von Insat Moin.
Ding, 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 ding. Der Feuersalamander aus Freiburg.
Und der Maulwurf aus Mainz, den begrüße ich natürlich auch wieder, Christian Alt. Hallo Christian.
Ja, hallo, hallo.
Hallo.
Ich komme ja nicht aus Mainz, aber ich habe da nur sehr lange gelebt. Aber okay, ist okay. Lass ich dir durchgehen. Wir sind ja nur ein paar Jahre befreundet, Christian. Ich lasse dir das durchgehen.
Was bist du denn, der Marder aus München, oder?
Ja, genau, der Marder aus München. Dann, ja, genau. So. Genau.
Nicht zu vergessen, Christian Schiffer. Schönen guten Morgen. Ja.
Guten Hi. Morgen. Vielleicht ganz am Anfang, ich habe eine Seite letztens eingerichtet, so eine Wiki-Seite, wo ich mal alle Gürtelträger eingetragen habe. Und das passt ganz gut, weil aus dieser Übersicht geht hervor, dass wir einen neuen Rekordgürtelträger haben, nämlich den Tapir aus Tallinn Disco Elysium. Disco Elysium hat jetzt das dritte Mal hintereinander den Gürtel geholt. Das ist mehr als jedes andere Spiel in der langen und ehrfurchtsgebietenden Geschichte von Wer hat den Gürtel? Und Disco Elysium hat nicht nur diesen Rekord aufgestellt, sondern im Dezember 2019 mit 65% Stimmenanteil gewonnen. Das ist der höchste Stimmenanteil, mit dem jemals ein Spiel den Gürtel errungen oder verteidigt hat. Herzlichen Glückwunsch nach Tallinn, kann ich da nur sagen. Das ist sehr interessant bei dieser Übersicht. Wer hat den Gürtel? Wusstet ihr, dass im Juni 2019 hat Anno 1800 haben 22% gereicht, um Gürtelträger zu werden.
Wahnsinn, das war ein sehr
krass, oder?
Ausgeglichenes Feld damals noch, ja.
Ja, wobei das, also wenn ich mir dann, ich habe auch die ganzen Vorabstimmungen verlinkt, also man kann einfach denken, ich meine, auf Platz 2 waren Super Mario Maker 2 und auf Platz 3 Judgment, also und auf Platz 4 Cadence of Hyrule. Also, das sind jetzt eigentlich
auf
gar
Hyrule,
nicht...
Auf Hyrule, Christian.
Ja.
Cadence of Hyrule. Dieses Tanzspiel war das.
Ja.
Das Zelda-Tanzspiel.
Ja. Aber ich finde das, also ich meine, es sind jetzt nicht so die Megabrecher. Also ich fand, das ist echt ein interessanter Monat. Also dafür, dass, also Anno E, ein gutes Pferd springt knapp, einmal mit 28% den Gürtel geholt und ihn dann mit 22% verteidigt, um dann eben in der legendären Abstimmung im Juli 2019 gegen Fire Emblem Three Houses auszuscheiden. Fire Emblem Three Houses, das wiederum danach sang- und klanglos mit 5% der Gürtelträger war, der am schlechtesten abgeschnitten hat und mit den wenigsten Stimmen quasi dann danach ausgeschieden ist. Womit wir jetzt über diese kleine statistische Reise in die Vergangenheit, auch schon mehr oder weniger, glaube ich, das Prinzip von Wer hat den Gürtel erläutert hätten.
Ja.
Oder?
Ich glaube zumindest sehr grob. Also wir lassen alle Spiele aus dem Januar antreten gegen den aktuellen Champion. Das habt ihr ja gerade schon gehört. Disco Elysium. Und das wird Monat für Monat hier in Kooperation zwischen Insert Moin. Also es läuft bei uns im Feed und natürlich auch bei euch im Feed bei Last Game Standing laufen. Dieses wunderschöne Kooperationsformat hat dann im Februar angefangen mit Slay the Spire. Und Disco Elysium hat diesem Titel, wo ich ja gedacht habe, dass der wirklich ein bisschen länger durchhält, dann tatsächlich jetzt den Rekord abgerungen und ist damit auch der erste Titel, der ins nächste Jahr rüber geschafft hat. Ein Spiel aus 2019 tritt gegen die Spiele aus 2020 an.
Genau, wir müssen vielleicht am Anfang eine kleine Regeländerung verkünden und das kann, glaube ich, am besten der Christian Alt machen.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
Ja, wir hatten bisher die Regelung, dass wir Spiele immer dann überhaupt um den Gürtel kämpfen lassen, wenn sie erschienen sind. Unabhängig davon, ob es eine Early Access Version oder irgendwas, sondern dass wir Spiele erst dann antreten lassen, wenn sie offiziell erschienen sind. Und das haben wir aufgrund von dir.
Ich wusste nicht, dass das eine offizielle Regelung ist,
eine Regelung,
nachdem du passiv-aggressiv einfach nur so ein Joa in den Chat gegrunzt hast, auf diesen Vorschlag.
Ja, aber der Mann,
wusste ich nicht, dass das damit schon angenommen ist.
Ja, natürlich ist es damit, also das ist ein Joa, ist die größtmögliche Zustimmung, zu der ich im Facebook-Chat in der Lage bin. Das ist eine ganz harte Werbung. Okay. Und der Manu hat doch auch zugestimmt.
Ja, wir haben nämlich gesagt, die Regelung ist nämlich folgende.
Na also, jetzt endlich.
Dass ein Spiel ein Kampfgewicht haben muss. Und wenn wir sagen, es ist gürtelfähig, dann kann es beim Gürtel antreten. Also wir sind praktisch die asozialen Trainer, die mit einer Zigarre im Mund sagen, geh mal auf die Matte, lieber Junge. Und schicken dann das Spiel da hoch. Und wenn es sich dann beweist, dann kann es den Gürtel holen. Aber es kann eben nur einmal auf die Matte. Und deswegen ist es ein großes Risiko,
genau,
wenn ein Spiel dort schon antreten zu lassen. Das ist wie im deutschen Computerspielpreis, wo man auch eine frühere Version einschicken kann. Und manchmal ist es nicht so schlau.
Manchmal ist es vielleicht besser, seinen Lieblingstitel erst später ins Rennen zu schicken.
Genau.
Christian Alt hat sich entschieden, Tamtam als das Kampfgewicht zu bescheinigen gegen unsere Einschätzung. Das heißt, es ist noch im Early Access, es ist noch kein fertiges Spiel, aber Christian Alt ist sich sicher, der Januar ist der ideale Monat, um in den Ring zu steigen.
Genau, ja. Vielleicht fangen wir mit dem Spiel auch gleich an.
Ja.
Ja, das ist doch super. Also, ich habe im Januar nicht viel gespielt. Also, ihr wisst, ich habe einen sehr, sehr hektischen Januar hinter mir gehabt. Aber es gab immer ein Licht am Ende des Tunnels. Nach all der Arbeit kam ich zurück an meinen PC und habe dann dieses Spiel vorgefunden, Temtem. Ein Pokémon, ein richtig dreister Pokémon-Klon, Kickstarter finanziert. Und das klingt jetzt nicht besonders geil, wenn ich das so ankündige. Aber dieses Spiel sieht wunderschön aus. Es läuft flüssig wie Sau. Das Kampfsystem ist sehr, sehr interessant und deutlich raffinierter als von Pokémon. Und die Monster sind süß. So, ansonsten ist alles genau wie bei Pokémon, also wirklich so eine Draufsicht, alles irgendwie in 3D, so wie jetzt bei Pokémon Sword and Shield, aber alles ein Stück geiler und es funktioniert auf dem PC mit schönen 60 Frames in 4K, kann ich da durchlaufen, es sieht geil aus. Und es macht wirklich großen, großen Spaß, da seine kleinen Temtems zu trainieren. Also ein paar Sachen für die Pokémon-Fans da draußen. Es gibt keine Arenen, sondern die Arenen heißen Dojos. Es gibt keine Pokebälle, sondern Temtem-Karten, wo die Dinger gefangen sind. Es gibt keine Poké-Center, sondern so Pokémon-Heilanstalten-Dingsbums. Es ist alles da, was irgendwie im Pokémon-Spiel ist. Es ist wirklich dreist geklaut, aber sehr, sehr gut geklaut. Also Temtem ist wie so ein chinesisches Auto, das sich die besten Designs aus dem Westen klaut, aber sehr, sehr gut und einfach so links vorbeizieht. Es ist wirklich überraschend, wie gut dieses Spiel ist, dafür, dass es ein Klon ist. Und ich werde das einfach weiterspielen, bis meine ganzen Temtems Maximallevel erreicht.
Aber hat es denn irgendeine Grundlage? Also kommt das jetzt aus dem Nichts? Oder ist es sowas wie bei Digimon oder wie sie alle heißen, diese ganzen Sachen, die
es
auch
keine
so eine eigene
Grundlage.
Fan-Community haben? Es kam komplett einfach so aus Kickstarter raus.
Einfach so. Einfach jemand hat gesagt, ich designe jetzt mal 150 kleine, süße Monster.
Es gibt keine TV-Serie in irgendeinem uns unbekannten Medienland oder so. Ja.
Nee, und das ist natürlich auch interessant für diejenigen, die dort jetzt die Rechte besitzen an den Temtems. Nehmen wir an, das ist ein großer Erfolg. Also da kannst du ja schon mit den Rechten schon einiges machen dann irgendwann. Also
von wessen Publisher? Das ist vielleicht für, wenn wir wieder mal eine Folge geilste Gaming-Aktie machen, jetzt von Bedeutung. Weißt du nicht, oder?
Es ist keine Firma, es ist eine kleine Firma.
Ah, ja. Okay, alles klar.
Die machen wirklich nur das.
Okay. Notiert. Ach, es ist ein spanisches Studio. Das ist ja lustig.
Ach, da ist der Schäfer plötzlich auch wieder da.
Jetzt, sobald bin, ja, jetzt bin ich interessiert.
Aber nochmal Games. Zur Info, der größte Unterschied zu Pokémon ist doch, dass es eigentlich einen MMO-Charakter hat, oder? Was Pokémon ja nie hatte.
Das stimmt. Das stimmt, das vergesse ich nur immer zu sagen, weil es bisher noch keine Rolle spielt. Mhm. Man spielt das MMO, man kann auch die anderen Spieler da rumlaufen sehen. Übrigens, ganz toll, wirklich ganz toll, großes Lob von meiner Seite, im Character Creation Dings-Modus wählt man kein Geschlecht aus, sondern nur Aussehen. Also man sagt irgendwie, wie man aussehen will und dann irgendwie ein Pronomen dafür, ob das jetzt irgendwie männlich oder weiblich ist. Ist dann, kann man dann irgendwie selbst bestimmen. Fand ich super. So Kleinigkeiten hat es dann und auch die Character Creation ist auch sehr, sehr ausgebufft. Also kann man wirklich viel machen. Und dementsprechend bunt sieht es dann eben auch aus, wenn da die Leute rumlaufen, alle unterschiedliche Kostüme an. Also es hat schon wirklich so einen MMO-Charakter. Aber viel ist da noch nicht. Also man kann es theoretisch mit einem Freund in Koop spielen. Nur habe ich jetzt keine Freunde. Deswegen habe ich das auch noch nicht ausprobieren können. Ich spiele aber auch einfach gerne alleine und alle für Leute, die alleine spielen, lohnt es sich schon total. Und da werden jetzt nach und nach immer mehr MMO-Features dazugepackt. Ich glaube, das ist der Grund, warum Temtem jetzt schon so gut funktioniert, ist, weil der Kern des Spiels, die Einzelspielererfahrung einfach total gut funktioniert. Und schon, da ist schon super viel da. Und alles, was jetzt noch on top kommt, ist fast der Multiplayer. Und da wird es dann einfach nur noch besser. Mhm. So. Also für mich ist wirklich Temtem Überraschungshit im Januar gewesen. Und tatsächlich, wenn wir neues Jahr, neuer Gürtelträger, also das hat schon eine gewisse Schlagkraft, das Spiel.
Warst du denn schon Pokémon-affin? Also mich hat Pokémon ja zum Beispiel nie angesprochen, deswegen spricht mich jetzt Temtem auch nicht sonderlich an, nur weil es halt auch
nicht. Das ist doch eine Altersfrage, oder?
Ja, ich bin ja die, klar, als ich 10 war, kamen hier die Pokémon irgendwie auf den deutschen Markt und so. Und da hat man natürlich irgendwie, ich hatte die rote Edition, mit Lumanda habe ich angefangen, das war alles ganz geil und so. Aber ich bin dann ein bisschen rausgewachsen aus dieser ganzen Pokémon-Nummer. Aber dieser Grund-Gameplay-Loop, der ja ganz ähnlich ist zu sowas wie Diablo oder so, ne? Einfach läufst rum, du grindest dich da durch, du versuchst, dass du stärker wirst und so weiter. Der funktioniert im Pokémon immer noch. Und der funktioniert in Temtem einfach auch sehr, sehr gut. Also es ist wirklich geht zurück auf das Ursprungsspiel, also auf Pokémon Blau und Rot.
Was mich wundert, dass Nintendo die nicht schon in Grund und Boden geklagt hat. Also da ist doch Nintendo eigentlich immer sehr schnell dabei.
Ja, also dass das noch nicht passiert ist, hat mich auch gewundert. Aber dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich hat Temtem gute Anwälte, die vorher so geschaut haben, wie weit können wir gehen? Also wie weit ab kann man das Pokémon das Pokémon-Spiel überhaupt urheberrechtlich schützen, werden die wahrscheinlich vorher geschaut haben und keine Ahnung, also es gibt ja auch bei ganz vielen Genres einfach Klone und du kannst ja Spielideen nicht urheberrechtlich schützen lassen, sondern nur, wenn es irgendwie konkret wird und ich glaube, Temtem ist so vage, dass es gerade noch geht.
Ja. Ich finde es auch geil, dass Christian Alt das, was wirklich sein Herz erfreut ist einfach, wenn das gut gepolished ist, wenn das bei 60 FPS läuft. Scheißegal, welches Genre, scheißegal. Wenn das ist einfach so, gebt euer Spiel ab, sodass es in 60 FPS flüssig läuft und der Alti, der feiert es dann ab.
Ich habe die letzten Tage mit einem Tontechniker gesprochen und der hat so eine Band und hat er dir irgendwie vorgestellt auf so einer HiFi-Convention, wo Leute ihre 100.000 Euro HiFi-Anlagen ausprobieren und da immer Musik brauchen, um das da drauf spielen zu können. Und dann hat er so erzählt, wie Leute sich da unterhalten über die Musik. Das ist ganz schräg wäre irgendwie. Und dann hat er die mal so gefragt, ja, sag mal, aber hörst du das denn wirklich? Und dann so meinte der Typ so, nö, aber hörst du, wie geil der Bass knackt? Hörst du das? Der Subwoofer wird endlich mal ausgespielt. Und genau so ist das auch ein bisschen bei Gamern. Es gibt einfach so ein paar Spiele, die müssen einfach die Grafikkarte ausreizen, einfach den PC ans Limit bringen und dann ist das egal, was da draufsteht. So. Und hier 4K, 40 FPS, super.
Geil. Alles klar, ich habe nur die Hälfte verstanden, weil die Leitung immer zusammenbricht, aber passt schon.
Ist egal.
Hast du, Manu, alles
ist
verstanden?
Ist geil.
Nee, aber ich habe hab schon abgeschaltet, als er ganz am Anfang gesagt hat, es ist wie Pokémon, also von daher.
Okay, alles klar, machen wir weiter.
Ja, ist okay.
Ja, ich habe nur ganz kurz in The Walking Dead Saints and Sinners reingespielt. Eine Randnotiz, glaube ich, in diesem Monat, weil es einfach ein VR-exklusiver Titel ist. Aber ich wollte ihn hier unbedingt erwähnen.
Darf ich an der Stelle, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, eine Prognose abgeben?
Yes, unter 5%.
Ich glaube, dass in den nächsten 3 Jahren kein einziges We Are Only-Spiel den Gürtel erringen wird. Wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren sogar nicht.
Das ist, glaube ich, auch nicht sonderlich kontrovers diskutiert, diese Meinung. Da gebe ich dir absolut recht. Ja. Obwohl, Half-Life Alyx könnte das beinhalten.
Und ich meine, natürlich können technische Entwicklungen sehr schnell gehen. Aber ich glaube, also ich sag jetzt einfach Titten auf den Tisch. In den nächsten 5 Jahren wird kein VR-Only-Spiel jemals den Gürtel erringen.
Okay, dann halte ich einfach aus Protest dagegen, dass Half-Life Alyx den Gürtel holen wird.
Ja, vielleicht jetzt natürlich dadurch, dass dass ja Vampire und Cyberpunk nicht in dem Monat erscheinen, könnte es natürlich sein. Ja, die Konkurrenz, die nicht im Ring steht, das macht es natürlich für Half-Life Alyx leichter. Aber schauen wir mal.
Aber ich glaube nicht wirklich daran, weil die installierte Userbase ist einfach zu klein dafür, um ein Publikumsvoting gewinnen zu können. Also, Randnotiz, aber ich wollte es an dieser Stelle kurz erwähnen, damit es nicht untergeht, denn es ist wirklich ein sehr, sehr gutes VR-Only-Spiel. Es ist wirklich ein großes, ein umfangreiches Spiel. Man läuft in der etwas, zugegeben, abgenudelten Franchise The Walking Dead umher, tötet dabei Zombies, aber dadurch, dass man eben wirklich in VR sich komplett da drin frei bewegen kann und wirklich auch mit den Motion-Controllern richtig schön saftig ein Messer in die Zombies reinhaut, hat es schon wirklich eine sehr beeindruckende, eine sehr immersive Wirkung. Also wer VR-Bordmittel zu Hause hat, der sollte da mal einen Blick drauf werfen. Es kam lange nicht mehr irgendwie was richtig, richtig Gutes für VR raus und Walking Dead Saints and Sinners ist da tatsächlich ein Blick wert, wenn man so ein bisschen auf Grusel, Horror und eben VR-Ego-Perspektive steht, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Ich wollte es nur in den Ring werfen, wortwörtlich.
Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Kommen wir zum nächsten Spiel. Through the Darkest of Times. Das habe ich gespielt, ihr nicht, ne?
Ich habe nur auf der Gamescom mal die erste Stunde gespielt. Ich warte immer noch auf meinen Review-Key, der noch nicht da ist. Ich freue mich aber sehr drauf. Also gleichzeitig habe ich ein bisschen Angst davor, aber ich bin jetzt sehr gespannt, was du dazu sagen wirst.
Ich finde, du freust dich zu Recht darauf. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen und ich möchte betonen, dass es mir nur nicht nur deswegen gut gefallen hat, weil ich irgendwie das Thema wichtig finde oder ich es für ein wichtiges Spiel halte, sondern ich finde, es ist wirklich auch ein gutes Spiel. Also Through the Darkest of Times von Paint Bucket Games aus Berlin. Ein Strategiespiel, das den zivilen Widerstand im Dritten Reich thematisiert. Man, wenn man so möchte, managt man eine Widerstandsgruppe, die auch zusammengewürfelt ist aus verschiedenen Charakteren, die einem nach und nach ziemlich ans Herz wachsen und die auch immer so einen ideologisch unterschiedlichen Hintergrund haben. Also du hast dann Anarchisten, ich habe eine Anarchistin in der Gruppe gehabt, eine katholische Konservative, einen Kommunisten, einen Sozialdemokraten und so weiter, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das Spiel ist das erste Spiel, dem es erlaubt worden ist, Hakenkreuze zu benutzen in Deutschland. Es ist nicht das erste Spiel, das mit Hakenkreuzen erscheinen durfte. Das war dieses Wolfenstein, aber es war, glaube ich, damals das erste Spiel, dem es erlaubt worden ist. Es ist nur später rausgekommen.
USK 12,
genau. Und es nutzt auch diese neuen Freiheiten, wie ich finde, sehr, sehr gut. Und es ist natürlich einfach, sage ich mal, ein Spiel, was so ein bisschen, was nicht jetzt vielleicht direkt Spaß macht, aber einfach sehr gut unterhält trotzdem, ja, so ähnlich wie halt Schindlers Liste jetzt auch nicht mega viel Spaß macht und trotzdem gut unterhält. Die Mechanik ist so, dass die so ein bisschen brettspielhaft ist, man schickt so seine Leute zu verschiedenen Missionen und kriegt dann immer das Ergebnis. Und mein Gott, du musst erstmal die zum Papier kaufen schicken und den anderen schickst du irgendwie zum Geld sammeln und dann hoffst du, dass die nicht erwischt wird beim Papier kaufen und irgendwann kannst du ein Flugblätter drucken und solche Sachen. Und das Ganze wird dann aber zusammengehalten und das ist dann auch so die eigentliche Stärke von dem Spiel, von so Szenen, so dokumentarischen, also nicht dokumentarisch, aber erzählerischen Szenen, die halt so Dinge, Kapitel aus der damaligen Zeit erzählen, also Reichspogromnacht, solche Sachen. Und ich finde, dass das in dieser Kombination aus diesem Brettspielhaften und eben diesen Szenen, wo man auch Entscheidungen treffen muss, sehr, sehr gut funktioniert. Und die Mechanik, die ein bisschen repetitiv ist, es wird auch immer wieder kritisiert, aber die Mechanik, die transportiert ziemlich schön, wie so diese Möglichkeiten und die Spielräume, die diese Widerstandsgruppe hat, halt immer mehr eingeschränkt werden, je krasser einfach dieses Regime gegen Abweichler und Oppositionelle vorgeht. Und das ist, finde ich, ein Spiel, wenn man das durchspielt, bei dem man sehr viel lernt, also wirklich so an Faktenwissen, aber dass eben so diese Mittel des Mediums Computerspiel eben sehr gut einsetzt, um eben etwas darüber hinaus zu erzählen und ein Gefühl zu erzeugen. Und das finde ich ist schon etwas Besonderes, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass so wie das gemacht worden ist, jetzt in einem anderen Medium erscheinen könnte. Und das ist ja etwas, was ich finde, also wir hatten ja damals diskutiert über, was war das, Mosaik oder sowas, ja, wo ich so denke, das könnte genauso gut ein Film sein. Das ist da eben nicht so. Und ja, also ich finde wirklich ein Kompliment an die Macher. Ich finde das sehr, sehr gelungen, muss ich sagen.
Ja, ich freue mich, weil, wie gesagt, auch jetzt nach deinen Ausführungen sehr drauf, weil genau das hatte ich mir auch erhofft, dass es halt was macht, was nur dieses Medium schafft. Also eben diese Verbindung, selber da auch was entscheiden und machen zu können, ja.
Auch wenn ich das vergleiche mit anderen Spielen, also sowas wie Orwell oder sowas, dann finde ich es weit besser. Mhm. Also es nähert sich, muss man auch sagen, es nähert sich seinem Thema sehr intelligent, ja, also die Macher haben ja eine klare Haltung und die Grafik ist halt angelehnt an Künstler, die irgendwie diffamiert worden sind als entartete Kunst und so. Da läuft die ganze Zeit Swing läuft da. Das ist ja so die Musik, die Nazis gehasst haben. Ne? Und dann wurden halt so diese Kapitel wurden von der Nora Hespers eingesprochen. Das ist eine Hörfunkkollegin auch, deren Großvater von den Nazis ermordet worden ist und so. Also sie haben sich sehr bemüht, mit sehr viel Fingerspitzengefühl und sehr durchdacht, sich diesem Thema zu nähern. Aber ich finde eben, sie haben darüber hinaus nicht das Spiel vergessen. Ja, und du hast halt dann so Sachen wie, okay, ja, du hast ein Fahrrad, wenn du das ins Inventar schiebst, dann geht halt das Risiko zurück, ja, und du weißt, okay, klar, weil die dann halt mit dem Fahrrad fliehen können und so, ja, also so kleine mechanische Kniffe und es, also, das reißt jetzt mechanisch keine Bäume aus, ist jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, Civilization 6 als Widerstandsspiel oder sowas, ja, aber die Mechanik tut das, was sie tun soll. Und sie unterstreicht halt, finde ich, sehr sanft und sehr nachvollziehbar das, was das Spiel dir erzählt. Und das gefällt mir ziemlich gut.
Schön. Titelkandidat?
Das weiß ich nicht. Also das weiß ich nicht. Es ist natürlich schon so, dass es ein bisschen schwer vergleichbar ist. Ja. Also es ist ja jetzt kein Serious Game oder so, aber es ist halt einfach ein Spiel, das andere Knöpfe bei dir drückt. Hm. Ja, oder andere Knöpfe auch als Disco Elysium. Aber das, was es machen will, das finde ich, macht es einfach sehr, sehr gut. Und mir persönlich hat es gefallen. Und das muss ich dazu sagen, also weil wir hatten ja auch im Forum so ein bisschen die Diskussion mit Kunst und so. Hey, ich bin wirklich der Erste, der Kunstscheiße anprangert, wenn man Kunstscheiße anprangern muss. Mhm. Und ich geißle Kunstscheiße. Aber damit hat man es, finde ich, im vorliegenden Fall einfach nicht zu tun. Sondern ich finde, es ist ein Spiel, das einfach die Mechanik, klar, wie gesagt, ist jetzt nicht Anstoß, es ist nicht so eine geile Mechanik wie ein Anstoß 2.
Oh Gott.
So, ja? Aber, sorry, ja, aber die Mechanik tut das, was sie tun soll. Und das finde ich vollkommen okay.
Okay. Ja.
Also du sagst also, wenn Through the Darkest of Time so einen zerknautschten Fußball hätte und so eine geile 10-Bildschirm-Spielmechanik, dann wäre es einfach ein 90er.
Oh Mann. Also für unsere Insert Moin-Hörerschaft, das ist eine alte Fehde zwischen den zwei Christians, dieses unsägliche Anschluss 2-Thema. Ich würde sagen, wir.
Moment, Anschluss 2, ich finde, egal, wurscht.
Hört euch die Folge dazu an. Anschluss 2 gegen, was war
das? Das ist eine gute Folge.
Ja.
Gegen
Red Dead Redemption.
Wo der Christian ganz raffiniert Red Dead Redemption als besten zweiten Teil nominiert hat, weil Red Dead Redemption ja ein Sequel ist, wobei dann die Programmierer selbst gesagt haben, dass es kein Sequel ist.
Das war einer der geschicktesten Schachzüge im Podcast-Business.
Ja,
absolut. Also das war der FDP-Move. Und da der FDP-Move in der Last Game Standing, das Mega-Eigentor. Ja. Sorry.
Okay, gut. Kommen wir zu einem ganz, ganz anderen Spiel. Journey to the Savage Planet. Das haben der Herr Alt und ich gespielt und es könnte bunter, glaube ich, nicht sein. Also es ist auch ein Indie-Spiel. Es ist ein Überraschungshit, würde ich auch sagen. Also das hat es dann vielleicht mit Temtem auch gemein. Ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Hab dann mal so einen weirden Trailer gesehen, hab dann den Key angefordert, hab da reingespielt und konnte mich fast überhaupt nicht mehr davon lösen. Herr Alt, ging das dir auch so?
Ja, ich hatte wirklich großen Spaß damit. Also mich kriegt man ganz leicht damit, wenn man sagt, das ist wie Douglas Adams, so, dann habe ich immer so ein Grundinteresse. Mhm. Dann schaue ich mir das an und dann oft finde ich es aber nicht so witzig wie Douglas Adams. Und dann denk ich mir so, oh, ihr habt es irgendwie gewollt und nicht gekonnt und so. Aber tatsächlich Journey to the Savage Planet ist das, was hier die Outer Worlds hätte sein können vom Humor her. Mhm. Ah, okay. Weil die Outer Worlds wurde ja immer gelobt dafür, wie toll das geschrieben ist und so und welche absurden Welt man da lebt mit Mega-Corporations und so. Aber Journey to the Savage Planet erfüllt das tatsächlich ein bisschen besser, weil es geht darum, dass man von der viertbesten Raumfahrtgesellschaft angestellt wurde, um diesen Planeten zu erkunden. Und es gibt dann auch ganz viele Videos mit dem CEO dieser Firma, der so eine Halbglatze trägt, immer zu dir spricht und sehr, 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 sehr weird ist einfach. Und der gibt dir praktisch deine Aufträge in so Videoform und tatsächlich in einem Raumschiff hast du dann auch noch so Werbung von der Erde, von anderen viertbesten Unternehmen und mit sehr, sehr absurden Werbeclips. Einer ist zum Beispiel für so, das heißt Meat Buddy, wo man einfach aus Fleischresten sich doch einen menschlichen Freund machen kann in so 8 Stunden, wie so einem Brotbackautomat, kommt da so ein Freund raus, dein Meat Buddy und so. Also es ist wirklich absurd, grotesk und macht total Spaß, einfach so diese Sachen zu schauen und parallel kommuniziert man die ganze Zeit mit einer KI, ich habe gerade den Namen vergessen, Ava oder sowas. Und diese KI ist super bissig, zynisch. Es geht darum, irgendwie die Ressourcen dieses Planeten auszusaugen, damit man irgendwie sein Ziel erreicht. Und gleichzeitig ist alles Leben, was du auf diesem Planeten siehst, irgendwie entweder majestätisch oder total süß. Also die erste Mission geht's darum, Kohlenstoff zu finden, um irgendwas wieder ans Laufen zu kriegen. Und Kohlenstoff kriegst du nur, indem du die süßesten Viecher aller Zeiten einfach tötest. Ja. So mit deiner bloßen Hand musst du die dann so wegschlagen und so. Das ist schon sehr, sehr bitter, aber spricht auch dann viel für dieses Spiel. Und dann passiert das eigentlich das, was ich nicht gedacht hätte, nämlich das sieht von den Bildern und von den Trailern aus wie ein normaler Shooter, ist dann aber eigentlich eher sowas wie Shooter trifft auf Banjo-Kazooie oder so, weil man dann tatsächlich auch noch so kleine Rätselpassagen hat, die man versuchen muss zu lösen. Es wird dann tatsächlich auch mechanisch irgendwie herausfordernd. Und es macht total Spaß, irgendwie diesen Planeten zu erkunden.
Ja, also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, es ist, hat die Optik und die Ästhetik, haben wir schon gesagt, es ist sehr bunt von No Man's Sky. Ja, also auf so, du landest auf irgendeinem Planeten von No Man's Sky, aber das ist die gesamte Spielwelt. Also du hast einen Planeten mit verschiedenen die Landschaftstypen. Also du hast ein bisschen eine Schneelandschaft, dann so eine Dschungellandschaft, aber relativ überschaubar, relativ klein, trotzdem verläuft man sich die ganze Zeit. Und ich dachte auch, das geht eher so in die Ressourcensammeln-Shooter-Ecke, aber dann hat es mich völlig überrascht, bereits so nach ein, zwei Stunden, wenn du drin bist, merkst du, das ist eigentlich eher wie Metroid Prime oder wie so ein 3D-Jump'n'Run. Mhm. Also ich habe mich dann über Abhänge geschwungen. Du findest dann halt immer wieder auch mit gewissen Missionstypen, die du erledigst, bekommst du dann, was weiß ich, so ein Schwungseil und kannst dich dann halt irgendwie an so bestimmten Lianen festhangeln und so weiter. Also so wie bei so einem klassischen Metroidvania bekommst du neue Ausrüstungsgegenstände, findest einen Double Jump, findest eben diese Hookline und so weiter und kannst dann an neue Gebiete vordringen, um dann dort auch wieder neue Missionen anzunehmen und zu erledigen. Unfassbar motivierend, und dieses, was mich an Metroid Prime erinnert, ist eben diese unbekannte Welt, und man scannt alles und man schaltet immer in so einen Scanner-Modus um und erforscht dann diese Welt und findet mehr und mehr über diese Landschaft heraus. Und auch das, was du gesagt hast, es trägt einfach wunderbar diese geschwätzige Drohne. Man kann sogar in dem Hauptmenü einstellen, wie geschwätzig diese Drohne ist. Also falls es einen nervt, kann man es auch runterdrehen. Finde ich total sympathisch. Und man kann es im Koop spielen. Also habe ich gestern mit der Anne gemacht, haben wir zusammen bei ihr im Twitch-Kanal gespielt. Das geht wunderbar. Also auch zu zweit einfach rumrennen. Jeder sucht so ein bisschen seine Ressourcen und Missionen. Sehr zu empfehlen. Hat mich wirklich sehr überrascht.
Ja, Journey to the Savage Planet, wirklich so, man muss dazu sagen, es ist nicht lang. Es dauert so 5 bis 6 Stunden oder so. Und dann hat man das auch durch. Ich habe es noch nicht durch, aber ich merke schon, ich nähere mich dem Ende, spürt man einfach. Aber diese 5 bis 6 Stunden machen total viel Spaß. Es ist keine schwere Kost, und ich habe wirklich Bock, da jetzt noch das zu Ende zu spielen, und dann denke ich mir, cool, war ein super nettes Spiel und freue mich auf Teil 2. Ja. Also so.
Ja, aber es ist ein Gürtel,
ich glaube, in diesem Monat tatsächlich. Ja. Würde ich sagen.
Okay.
Habe ich ein gutes Bauchgefühl, dass das einige aus der Community auch total feiern.
Das glaube ich auch.
Ja.
Also es ist wirklich
Ich finde es auch interessant. Also es sieht irgendwie echt sieht gut aus. Ich finde es auch schön, dass dieser, also wir haben jetzt mit Outer Worlds und dem jetzt irgendwie, ich finde es geil, dass dieser palpige Grafik-Design-Stil jetzt immer mehr in so Spiele Einzug hält. Ich habe letztens so eine Sendung über Isaac Asimov gemacht. Und da spielte das alles so ein bisschen eine Rolle. Und seitdem habe ich mich so ein bisschen in diesen Stil verliebt. Und davon würde ich gerne mehr sehen.
Ja. Gut, Dr. Kawashimas Gehirnjogging habe ich jetzt nicht wirklich auf die Liste gesetzt. Ich habe es mal angefangen, dann hat das Spiel mir den ersten Test abgefragt und dann hat es gesagt, mein geistiges Alter sei 77, und dann habe ich die Switch in die Ecke gepfeffert und seitdem nicht mehr weitergespielt.
Ich habe so viele Fragen, Manu. Also ich habe so viele Fragen. Ich dachte, Dr. Kawashima wäre so ein Ding gewesen, 2007, vor der Finanzkrise, da war noch nicht mal Obama US-Präsident, also es ist so ewig weit her, so da, also da hat irgendwie, weiß ich nicht, Gunter Gabriel noch gelebt.
Da haben wir noch und alle so. Wii Sports gespielt.
Ja, der kam tatsächlich zurück. Es ist aber kein Remake, deswegen ist es tatsächlich ein valider Kandidat, es ist eine neue Dr. Kawashima Spiel für die Switch, was jetzt eben rauskam, aber es ist genau das gleiche, was wir auf dem 3DS damals schon gemacht haben. Man hat halt Matheaufgaben, Logikkniffe, Sudokus sind jetzt neu dazugekommen und so weiter, und kann man halt jeden Tag so seine Übungen machen. Für die Leute, die irgendwie pendeln und eine Switch haben, die auf Bock auf sowas haben, ist es, glaube ich, auf der Switch wirklich gut aufgehoben, aber ja, kein.
Ja, aber es gibt doch so viele geile
Rätsel. Ja, natürlich, da würde ich auch lieber Layton spielen immer, ja.
Also. Ja, oder ach, irgendwas anderes. Ach.
Mosaik.
Naja, nächstes Spiel.
Mosaik. Oder.
Ja.
Christian, Herr Schiffer, gefährliche Menschen von Polyplot wolltest du auf die Liste setzen.
Ah, ja.
Hattest du das denn schon Zeit davor?
Genau. Das ist nicht von Polyplot.
Es ist ein Polyplot,
so nennt man das. Genau. Das Interessante ist, es ist ein interaktives Buch. Ja, also Polyplot ist eigentlich eine App und interessant ist, dieses interaktive Buch hat geschrieben Frank Rieger. Und gefährliche, also Frank Rieger ist eigentlich Sachbuchautor, war oder ist Sprecher immer noch des Chaos Computer Clubs. Er hat einen sehr populären Podcast namens Alternativlos, also ein sehr, sehr schlauer, sehr, sehr angenehmer Typ. Und der hat jetzt eben das erste Mal einen Roman geschrieben, wenn man so möchte, aber es ist eben ein interaktiver Roman. Es ist so ein bisschen, also und zwar komplexer als jetzt alte Choose Your Adventure Bücher. Sondern geht schon eher so in die Richtung, was man so von Inkel kennt, ja, also hat 7 verschiedene Enden, spielt natürlich in so einer Cyberpunk-Welt, man kann Szenen unterschiedlich spielen und ich finde es sehr interessant, weil eigentlich würde ich sowas ja als Spiel kategorisieren, so wie man ja Inkel-Sachen auch als Spiel kategorisiert hat. Als ich aber vorgeschlagen habe, für den Deutschlandfunk das besprechen zu wollen, dann hat sich halt gleich die Literaturredaktion gemeldet und gesagt, nee, das wollen die irgendwie machen. Was halt natürlich bei den Inkel-Spielen nie so gewesen wäre, ne? Also es kommt dann offensichtlich schon ein bisschen drauf an, wer das halt macht. Und Frank Rieger selbst sagt, hey, dieses Buch, diesen Polyplot zu machen, das ist wie eine Mischung gewesen aus Schreiben und Programmieren. No shit, Sherlock, ja.
Das muss man mal ganz mal kurz sagen, also so Polyplot ist die Marke und es, wenn du da genau in den Shop schaust, die haben ein Produkt, das ist dieses gefährliche Menschen. So mehr gibt's da noch nicht. Ja, das ist das Einzige, was es da gibt. Und es ist funktioniert wahrscheinlich wie so ein Twine-Ding, oder?
Ja, genau. Ja. Ja, genau. Und es ist aber ganz interessant, weil wir hatten ja, also damals, als im Inkel diese Sachen gemacht hat, da gab es dann, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob das die New York Times oder so war, die gesagt, oh, das ist die Zukunft des Lesens und eine neue Form von Literatur. Und ich finde das jetzt halt interessant, dass wir jetzt auch sehen, dass jetzt arrivierte Autoren, die man aus anderen Bereichen kennt, sich eben jetzt mit digitaler, also Frank Rieger spricht die ganze Zeit von digitaler Literatur. Ich würde es halt interaktive Literatur nennen oder eben auch Spiel. Und da sieht man halt, wie so diese Ränder der verschiedenen Medien so ein bisschen ausfransen. Ja, ich würde ja sagen, klar, wenn das interaktiv ist, dann ist das irgendwie ein Spiel und das ist eben sehr nah eben an diesen Inkel-Sachen. Und aber ich finde das halt interessant, dass quasi unser Medium jetzt so langsam auch ein bisschen einbricht in andere, also so ein bisschen wildert vielleicht in anderen Medien. Und ich glaube auch, also ich habe jetzt nur so, man kann eine Demo, glaube ich, runterladen oder so, die erste Seite, das fand ich schon ziemlich gut. Ich mag auch so Cyberpunk-Geschichten und ich würde sagen, Leute, die, weiß nicht, 80 Days damals gut fanden und auch so ein bisschen sich interessieren für so Technologie und die ganzen Diskussionen drumherum und vielleicht auch Alternativlos kennen oder auch Frank Rieger so als Autor, denen, glaube ich, kann man das durchaus empfehlen. Und ich finde es auch eben, ich halte das für ein Spiel und ich finde es deswegen hat das auch verdient, hier bei uns im Gürtelring zu stehen. Auch wenn es vermutlich jetzt keine Chancen hat, aber es ist, finde ich, angemessen, das zu nominieren.
Wunderbar, dann darf es natürlich auch in den Ring steigen. Dragon
genau,
Ball Z Kakarot, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich erspare mir jetzt auch irgendwelche Fäkalwitze.
Moment, das ist ein Dragon Ball Z-Spiel. Sorry, der Temtem-Experte kommt nochmal kurz. Der 90er-Jahre-Kindheit-Experte kommt. Dragon Ball Z, da gab es ja diese ganze Zeit diese Fighting Games und das ist jetzt das erste Mal, dass sie ein halbwegs richtiges RPG gemacht haben, Open World RPG im Dragon Ball Universum. Das soll ganz gut sein. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. Das Geilste sind natürlich die Kampfanimationen, die wirklich aussehen wie in der Serie, aber ansonsten sieht das noch ein bisschen karg aus. Aber für Dragon Ball Fans, und davon gibt es echt, echt viele, ist es auf jeden Fall ein Blick wert.
Ja, hat so 70er-Kritiken gekriegt, aber ich glaube, das ist halt ein absolutes Fan-Ding. Also für die wahrscheinlich solide. Deswegen würde ich halt einfach vorschlagen, wir nehmen es mit in die Liste, aber gespielt hat es jetzt ja keiner groß. Deswegen kann man da jetzt auch nicht viel zu sagen.
Ja. Ja, aber ich möchte noch kurz, ich habe es leider nicht gespielt, ich wollte es eigentlich spielen noch vor Gürtel, aber ich hänge leider bei Pillars of Eternity 2, weil ich gerade auf der Konsole spiele. Ja, sorry, man, ein bisschen late to the party, es kam jetzt für Konsole und leider hat dieses Spiel so krasse Ladezeiten, dass ich, glaube ich, erst nächstes Jahr damit fertig werden werde. Es ist wirklich so krass, du gehst in irgendein Haus rein, musst eine Minute warten, bis das geladen ist. Das ist wirklich, also gut. Auf jeden Fall, aber hier Be Dragons wollte ich zumindest, dass es zumindest auf der Liste steht, weil es hat ganz gute Wertungen bekommen. Ist irgend so ein Entdecker-Strategie, Pirates-ähnliches Spiel, so habe ich das verstanden, mit so einem geilen Grafikstil. Es sieht halt aus wie so alte Seemannskarten. Und ich habe mega Bock auf dieses Spiel. Wenn ich die ganze Zeit wieder hätte, die ich in Ladepausen in Pillars of Eternity 2 verbracht habe und es einfach umsteuern könnte in Zeit, die ich mit hier Be Dragons stattdessen verbracht hätte, dann würde ich dann wäre mein Leben in den letzten Tagen.
Aber weißt du, woher der Titel kommt?
Ja, weil das immer in den Karten rechts, wenn du nicht mehr, also auf den Karten stand doch rechts, wo keine Landmasse mehr war, hier Be Dragons, oder?
Genau, also so oder früher so, in der frühen Neuzeit, also so 16. Jahrhundert, hat man eben Hic Sunt Draconis geschrieben auf Lateinisch in die Gebiete, die man einfach noch nicht erforscht hat, hat man gesagt, ja, hier sind Drachen. Und hat man also Drachen hingemalt und so andere Fabelwesen, so Seeschlangen, Seemonster und so weiter. Und es ist dann einfach Drachenland, so wie Fledermausland oder so aus, genau, also es ist einfach Drachenland. Cool, oder?
Genau. Also das ist wirklich, also da würde mich auch in der Community interessieren, wenn das jemand gespielt hat, vielleicht schreiben, wie er es fand, weil irgendwie sieht das interessant aus und ich meine, es ist ein Spiel, das hat Schiffe und Schiffe machen ja wirklich jedes Spiel besser.
Also es ist vor allem auch ein satirisches Spiel, habe ich gelesen, und es ist rundenstrategisch. Also von daher werde ich mir das, glaube ich, auch mal anschauen.
Ja, na eben, und das erinnert mich auch so ein bisschen an. Also zum Beispiel, was waren das? Loading in West End Loading, dieses Rollenspiel. Loathing, genau. Wie hieß denn das nochmal? Also das war auch so ein Satire-RPG. Das fand ich auch schon so
West
nett.
West of Loathing
hieß es. Ich stelle mir so ein bisschen vor, dass... Ja, genau. Das fand ich super. Und ich glaube, so ein Spiel, was sich nicht so ernst nimmt, cooler Name, cooler Grafikstil, rundenbasierende Kämpfe, Schiffe, das könnte möglicherweise das beste Spiel der Welt sein. Deswegen muss es auf die Liste.
Ich würde sagen, so, wenn wir jetzt schon über...
Und 60 FPS. Und lieber Christian, in 60 FPS sieht das echt geil aus. So, jetzt kriegst du auch noch deine Stimme.
Sehr gut. Ich würde sagen, also wenn wir hier schon über Here Be Dragons sprechen, müssen wir auch noch über den größten Fuck-up des letzten Monats sprechen. Und zwar Warcraft 3 Reforged.
Oh Gott, ja.
Habt ihr das mitbekommen?
Es darf zwar nicht auf die Liste, aber wir können gerne darüber sprechen. Was für ein Fuck-up von Blizzard.
Also so, Blizzard fängt sich einfach nicht mehr. Das Remaster ist erschienen letzten Monat von Warcraft 3. Und ungefähr alles, was sie versprochen hatten in vielen Trailern, ist rausgeflogen. Also wirklich neu designte Zwischensequenzen, die in Ingame-Grafik schon einmal gerendert waren und schon in Trailern drin waren, sind jetzt wieder raus und es sieht eigentlich so aus wie das alte Spiel, nur ein bisschen hübscher. Es funktioniert nicht, Leute haben Probleme ohne Ende also es ist ein riesiger Fuck-up einfach nur, weil Blizzard das anscheinend ausgelagert hat an irgendeinen
malaysisches Studio.
Genau, in Malaysia, haben die das ausgelagert und die kriegen das nicht wirklich hin. Und es ist jetzt schon der dritte Fuck-up in Folge von Blizzard. Also nach Don't You Guys Have Phones, über Debakel mit Diablo 2 Remaster und so weiter.
Das Hearthstone-Debakel
also
nicht zu vergessen.
Ja. Das Hearthstone-Debakel. Also stimmt, genau, Blitzchung und so. Also so wirklich, Blizzard kriegt es nicht hin. Und sollten wir... Kennt ihr das noch aus der Formel 1, wo es die Fahrerwertung gab? Und dann gab es immer noch die Konstrukteurswertung.
Oh, ja.
Wenn wir irgendwann mal, wir können ja am Ende des Jahres mal so einen Jahresgürtel für den besten Spielestudios machen und mal sehen, wie Blizzard da abschneiden würde in der Gürtel-Konstrukteurswertung.
Ja, das ist geil.
Da haben sie sich echt nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, vor allem, ich verstehe auch nicht, was das dann Ganze soll. Also wenn man schon so ein heiß geliebtes Spiel, ich meine, das hat ja bis heute eine unfassbare Fanbase, dieses Warcraft, gilt ja für viele auch als eins der besten die besten Story-Kampagne, die je ein PC-Spiel hatte. Und jetzt haben sie es tatsächlich geschafft, mit diesem Reforged die Massen so dermaßen zu emotionalisieren, realisieren, dass es jetzt das schlecht bewerteste PC-Spiel auf Metacritic ist. Das, also, weißt du, so wutentbrannt sind die Leute jetzt.
Aber ich finde, ich verstehe nicht, wie, also, es ist ja nicht das erste Mal, dass, ja, also, dass es Probleme gibt mit alten Marken, so. Also, ich verstehe nicht, wie man das so verkackt.
Vor allem Blizzard waren doch immer bekannt dafür, also dass sie halt so lange schleifen, um das Produkt dann wirklich rund und gut zu machen. Ansonsten machen sie es halt gar nicht. Und ich verstehe nicht, wo da auf einmal dieser Bruch herkommt, zu sagen, na gut, dann werfen wir halt so ein halbgares Ding auf den Markt für einer unserer ehemals wichtigsten Marken. Also wenn sie das Geld nicht investieren wollen, dann hätten sie es doch auch gar nicht machen müssen. Aber so eine halbgare Nummer, so ein Coitus Interruptus, erst diese neuen Sequenzen anzukündigen und alle heiß zu machen und dann aber irgendwie hier wortwörtlich den Schwanz einzuziehen, das geht ja überhaupt gar nicht. Also dann hätten sie es lieber gleich canceln müssen.
Okay. Ja. Das ist wie Thüringen, nein, Quatsch. Die sind alle noch geprägt von diesem Ereignis gestern. Egal. Ich glaube, mehr ist im Januar nicht rausgekommen, oder? Nee. Also der Januar war ein sehr, sehr karger Monat, der nur durch die helle Sonne Temtems aufgehellt wurde.
Ja, und von Dingen, und was ja übrigens im Januar war doch auch dieses Tennisspiel, AO Tennis. Warum ist es so schwer, ein gutes Tennisspiel zu machen? Kann mir das
doch
mal
nur
jemand
Virtual
erklären?
Machen,
also ich glaube, seit Great Courts 2, ja, ist kein gutes Tennis mehr erschienen.
Gefällt dir Virtual Tennis nicht?
Das ist wirklich...
Virtual Tennis?
Was?
Topspin, echt? Topspin meine ich.
Weiß ich
nicht. Du hattest keinen Dreamcast.
Ja, also auf der Konsole gab es ja ein paar. Topspin war auch super.
Keine Ahnung, also das letzte gute Tennisspiel ist echt a Great, wie spricht man das aus? Great Courts?
Courts
2 von Blue Byte aus dem Jahr 91, was ich gespielt habe, so ungefähr. Oder wann ist das erschienen? Also es ist doch, das kann doch nicht so schwer sein, ein Tennisspiel zu machen. Also es ist doch wirklich, egal. 91 tatsächlich, ich richtig gerade.
Nun gut.
Naja, gut. Also, was soll's. Also, ein besserer Monat, aber trotz allem als der letzte. Ich glaube, dass es der Tapir aus Tallinn alias Disco Elysium dieses Mal schwerer haben wird. Also, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Disco Elysium wieder mit 65% oder mehr Stimmenanteil den Gürtel holt. Das wird diesmal weniger sein.
Das glaube ich auch. Und es wird einen neuen Titelträger geben, glaube ich, ins frische Jahr.
Werden wir mal sehen.
Ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr beide, es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Dann sag uns doch noch, wo wir abstimmen können, Herr Alt. Das ist doch dein Job immer.
Ja, ihr könnt abstimmen unter forum.lastgamestanding.de. Da sind schon ganz viele andere tolle Menschen, die nur darauf warten, dass ihr mit ihnen in Kontakt tretet. Heiße Singles aus eurer Nähe warten auf euch. ist wirklich eine ganz nette Community. Viele Memes, viel Unsinn und viel Spaß. Und dort könnt ihr abstimmen, forum.lastgamestanding.de. Und wenn ihr den Manu unterstützen wollt, wenn ihr es bei uns hört, dann überlegt euch doch mal, da mal bei Patreon dem Manu was zu geben. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr auch bei Patreon uns finden. Das würde uns auch freuen. Wir hören uns ansonsten nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt, wer hat den Gürtel? Und ich glaube, der nächste Monat wird sehr, sehr spannend.
Und an der Stelle noch, falls ihr euch ich wollte noch einen dicken Gruß rausschicken an Max, den Illustrator, der uns dieses wunderbare Wer hat den Gürtel-Logo gemalt hat und gezeichnet hat. Ganz famos auch zu finden auf der Wiki-Seite und natürlich auch im Podcatcher eurer Wahl. Vielen lieben Dank.
Genau. Das wär's von unserer Seite.
Bis dann.
Tschüss.